herzlich willkommen bei Rosi und Kosi. Ich habe keine Ahnung, wievielte Folge es ist, wievielte Staffel, dritte wahrscheinlich oder vierte, es ist völlig egal. Mein Name ist Rosi, ich bin urheberrechtlich geschützter Instagram-Wurlitzer-Betreiber und mein Kollege, das ist der Kosi, seines Zeichens professioneller McDonalds-Punktesammler aus der niederösterreichischen Kulinarik-Landschaft.
Ja, Mecki-Punkte.
Mecki-Punktesammler, hallo ja. Kosi.
Hallo.
Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast und zwar sie predigt, betreibt gemeinsam mit Freunden oder Kollegen eine Pop-Up-Bar. Sie fährt in ihrer Freizeit mit einem alten VW-Bus durch die Gegend und sie liebt das Surfen. Hallo Mira Ungewitter.
Hallo, freue mich, dass ihr heute hier bei mir zu Gast seid.
Ja, Kosi, du warst schon früher da. Wo sind wir eigentlich?
Das lassen wir die Mira erzählen, oder? Also ja, wir sind in einem unglaublichen Gebäude. Ich habe ja ehrlicherweise nichts erwartet, weil wir in einer Gegend von Wien sind.
Ich habe mir das auch gedacht. Ich habe gedacht, als ihr gesagt habt, ihr kommt vorbei, dachte ich so, ich freue mich so auf die Gesichter.
Also. Wir sind hier in einer Gegend von Wien, die jetzt nicht ganz das beste Viertel ist. Zweiter Bezirk, aber Donauende des zweiten Bezirks, oder?
Ja, Engertstraße.
Engertstraße,
so. Genau.
Genau.
Das ist natürlich immer die Frage, wie man einen guten Bezirk definiert, ne? Aber,
ja, aber ich verstehe, was du meinst. Wir haben vorher schon geredet, ist jetzt der Beginn der Gentrifizierung dieses Viertels, oder?
Ich weiß nicht, ob wir der Beginn sind, aber wir sind sicherlich Teil davon, würde ich jetzt mal spontan behaupten.
Wo sind wir?
Wir sind hier im Donauhof. Das Ganze ist ein wunderschönes altes Gebäude aus der Jahrhundertwende. Der Donauhof war ursprünglich mal ein Hotel. Wir befinden uns jetzt quasi so im Erdgeschossbereich. Und das Schöne ist, von außen denkt man, das ist halt irgendwie ein Wohnhaus. Und dann kommt man rein und denkt sich, ja, ist netter als gedacht. Und wenn man durchgeht, steht man in einem 120 Jahre alten, mehr oder weniger verschollenen alten Ballsaal. Und wir als Projektgemeinde, wo ich Pastorin bin, wir hatten die Möglichkeit, dieses Gebäude zu erwerben. Und seitdem renovieren wir hier fleißig seit 4-5 Jahren rum, alle Mann, egal ob Pastor oder wer auch immer, fließt hier mit, bringt Müll weg, kauft Bier ein, predigt, putzt Toiletten. Und das ist so ein bisschen der Ort, wo wir hier gerade sind. Und gerade haben wir ein Pop-Up-Restaurant zu Gast und es ist alles sehr schön hergerichtet und ja, da seid ihr eben reingeplatzt.
Also ich bin jetzt eigentlich gewohnt von diesen, es schaut aus wie eine utopische Hipster-Bar, da wo wir jetzt gerade sitzen, und eigentlich sind die Hipster-Bars in Wien immer so mit, die haben 8 Quadratmeter, sind irgendwelche, sind 3-4 Stühle drinnen, aber das ist da ja schon eine riesengroße Halle, wo wir sind. Und wie ich zuerst eingegangen bin in diesen Raum, habe ich mir gedacht, wow, was wird das jetzt? Das ist einfach nur groß und dabei fühlt man sich so richtig wohl, weil es ist ein bisschen so eine Wohnzimmeratmosphäre, das Ganze ist.
Das ist irgendwie das, was uns momentan so als Team, die wir jetzt ja auch so lange durch so einen Prozess gehen, irgendwie am glücklichsten macht, dass irgendwie jeder, der hier reinkommt, auch sagt, wir fühlen uns hier wohl. Wir spüren was von der Atmosphäre dieser Räume, irgendwas ist anders hier. Und das ist irgendwie das, wo wir gerade einfach alle auch aufatmen und das ist auch das, warum wir hier alle Bock haben, mitzuarbeiten. Jetzt unabhängig, ob die Leute, die hier mitarbeiten, was mit Kirche zu tun haben oder nicht. Hier hängen ganz viele Leute, Künstler aus unterschiedlichen Bereichen bereits mit drin, die Bock haben, hier was zu machen. Und ja, da stecken wir gerade mitten in einem Prozess und freuen uns, dass hier nächstes Jahr dann auch ein Kaffeebetrieb entsteht. Und ansonsten sind die Räume immer noch offen für eine Menge Synergien jeglicher Art. Hier ist ein Kunstschmied unten mit drin, es entsteht ein Coworking-Space und eben dieser große Ballsaal ist jetzt momentan Standort eines Pop-Up-Restaurants.
Gar nicht also mal eines Edel-Pop-Up-Restaurants. Also wir wollen keinen Namen nennen, aber es hat mit Vögeln im Namen zu tun, also mit den mit Tieren.
Tauben. Oh wow, das war ein rapider Niveauabfall. Das ist ja fast Kölner. Schön, freue mich, eingegroovt.
Aber wirklich, also dieser Saal ist atemberaubend. Ich habe noch nie sowas gesehen, so unerwartet. Also wirklich ein wunderschönes Gewölbe mit einem Batman-artigen Fenster an der Decke in der Mitte. Also wirklich fantastisch. Wer die Gelegenheit hat, hierher zu kommen, wenn er essen will, wie lange noch?
Das Restaurant ist jetzt noch 5 oder 6 ja. Wochen hier drin. Und ab Frühjahr kommt dann hier ein Café- und Gastronomiebetrieb rein.
In den Saal?
Nee, nein, in, den, hier, in das Café hier sitzen. Vorne rein. Okay. Und dann
mit also dem wer Saal den Saal sehen will, kann das noch 5 Wochen beim Essen tun. Und nachher muss er
genau.
der Kirche beitreten.
Und dann kann er mit dem Happy Meal und um den Mäcki-Punkten irgendwie vorbeikommen und macht dann eine Führung bei Augustiner und Happy Meal durch den Ballsaal. Genau. Ja, kann man sich bei mir melden.
Aber ansonsten ist das ein, und das ist ja vielleicht auch zur Erklärung der Grund, warum wir beieinander sitzen, ist das ein kirchlicher Raum, von einer Glaubensgemeinschaft, wo du Pastorin bist.
Genau, es ist auch unser Kirchenraum. Sonntags finden hier Gottesdienste den ganzen Tag statt. Ein spanischsprachiger, ein farsisprachiger, also primär für die afghanisch und eben iranischsprachige Gemeinde und ein deutschsprachiger. Zu meiner Freude ist der deutschsprachige Gottesdienst, den ich selber primär mitbetreue, schön am Abend. Da kann man dann, der startet so gegen 17 Uhr und danach gibt es dann auch hier einen offenen Barbetrieb. Ich lade auch immer ganz gerne nur zu der Bar ein, wer sagt, so Kirche und Gottesdienst, das ist mir jetzt auch ein bisschen too much. Ein Augustiner oder ein Zwickel kriegt man auch trotzdem. Und wir beginnen ja jetzt quasi auch erst das Ganze so zu öffnen. Also da gibt es ganz viele Visionen und Ideen von Filmeabenden, von, Flohmärkten etc., was wir auch alles schon gemacht haben. Also unser Wunsch ist es, dass der Raum einfach immer weiter mit Leben, mit Kunst, mit Kreativität, mit Freude gefüllt wird, ja, sehr egal wo das herkommt.
Extrem gutes Konzept eigentlich, gell? Also komplett Lifestyle und Kirche halt ein bisschen. Also warum fällt das der Kirche nicht ein? Gut, dort gibt es die Rorate.
Ich war immer nie genug Räume, wo Sachen passieren, halt nicht so coole.
Vielleicht. Ja, nicht so coole. aber wenn man sich Zentrifizierung? Wenn man sich Gentrifizierung anschauen will, dann sollte man eigentlich jetzt daher kommen, weil wie ich hergefahren bin, habe ich jetzt gedacht, bist du deppert, da gibt es eigentlich nichts. Also ich erwartet, wir sitzen da jetzt in so einem kleinen Raum, da ist ein Schreibtisch drinnen, dahinter wird vielleicht ein kleiner Altar aufgebaut sein, irgendwas Religiöses noch.
Und Überraschung! Dann, ich habe gar keine Kreuze gesehen. Also es ist, ich habe ja ein bisschen gegoogelt vorher, weil man, also ich zumindest weiß es ja nicht so genau, du bist Pastorin einer Freikirche, die quasi unter dem Dach der Baptisten ist, oder der Überbegriff ist Baptisten.
Genau, und die Baptisten wiederum sind unter dem Dach der Freikirchen. Die Freikirchen sind seit 5 Jahren in Österreich anerkannt, da könnte man jetzt ewig so in die Geschichte reingehen, ganz kurz. Österreich ist ja relativ katholisch, Protestantismus, so im Land der Gegenreformation war immer ein bisschen schwer und dann gibt es innerhalb der protestantischen Familie, nenne ich das nochmal so, Freikirchen, also so Richtungen, die sich nach der Reformation oder aus der Reformation nochmal anders entwickelt haben. Und für die war es recht schwierig in Österreich auch Fuß zu fassen. Die waren einzeln immer sehr klein und man braucht eine Mindestmitgliedschaft von Leuten, damit man überhaupt Kirche sein darf. Und vor einigen Jahren hat man sich zusammengesetzt und da hat halt dann irgendwie 5 Freikirchen diese Zahl erreicht, haben auch so ihre eigenen Differenzen untereinander irgendwie so ein bisschen ausgeladen und seitdem sind die Freikirchen anerkannt. Und eine dieser Konfessionsfamilien, das sind die Baptisten, die gibt es schon so seit 400 Jahren. So der Hauptunterschied ist, wir taufen keine Babys, wir sagen, jeder muss sich selber dafür entscheiden.
Das ist cool, aber es heißt auch nicht Erwachsenentaufe, habe ich gegoogelt, sondern das heißt wie Gläubigentaufe, oder?
Ja, Gläubigentaufe, da gibt es unterschiedliche Ausdrücke, weil das immer so ein bisschen schwierig ist, wann ist man erwachsen, wann nicht. Dann gibt es so Religionsmündigkeitsgesetze ab 14, 18, 21 und so die Art, wo wir herkommen, geht immer davon aus, dass jeder Lebensweg und auch jeder Glaubensweg oder auch Nicht-Glaubensweg individuell ist. Also jetzt nur zu sagen, so hey, jetzt bist du 14 oder 18 oder was auch immer, jetzt mach mal. Das halte ich auch persönlich nicht für irgendwie richtig, sondern wenn jemand mit 31, mit vielleicht auch 14, da gibt es auch manchmal so auf der Schwelle, oder mit 80 sagt, wow, irgendwie, ich habe Gott gespürt, ich würde mich jetzt gern taufen lassen, da ist irgendwie was.
Oder 76, so wie beim Kosi zum Beispiel.
Ja, dann, also nicht zu spät. Nee, nicht zu spät. Also so taufen können durchgemischt sein.
Haben dann diese Tauf, also Kinder hassen sie noch nicht, aber Babys, aber haben die dann auch so Taufkleider an, so schöne? Müssen die so wunderschöne weiße Taufkleider
Also müssen muss sowieso keiner was. Also okay. Das ist noch so das andere bei den Baptisten. Wir sind so große Fans von Glaubens- und Gewissensfreiheit und für die Trennung von Staat und Kirche. Da haben wir uns immer sehr aktiv für eingesetzt. Wir beziehen auch keine Kirchensteuern, also auch bewusst nicht, wollen wir auch nicht. Alles, was hier auch stattfindet, finanzieren wir immer aus uns selber heraus. Und es gibt keine fancy Taufkleider. Das ist immer sehr lustig. Gut,
das stört mich ein bisschen.
Es ist trotzdem immer lustig, was die Leute anhaben. Also wenn wir taufen, auch im Sommer dann draußen am Mühlsee, das sieht immer so ein bisschen komisch aus. Ich finde das
draußen
am Mühlwasser, nicht am Mühlsee, Mühlwasser. Okay. Und dann sind die Täuflinge, da gibt es sehr viele aus Afghanistan oder Iran, und die sind dann immer sehr unterschiedlich angezogen. Von so irgendwie weißes Sporthemd, weiße Hose bis weißes Kleid kurz vor der Oscar-Verleihung ist irgendwie alles irgendwie dabei. Und,
Aber es ist schon auch ritualisiert mit Wasser.
Also, es ist mit Wasser, ja. Und wir taufen so richtig runter. Also so einmal okay. So mit so ganz hinten untertauchen. Runter, hinten rauf, und so Baptistengemeinden okay. Zeichnen sich dadurch aus, dass sie häufig in so einem Gottesdienstraum, es sieht aus wie so eine große Badewanne, ist ja. Dann aber ein Taufbecken. Und da okay. Steckt so die Symbolik, so auch dieses Mitsterben, neu geboren werden, okay. Reinigung einmal ganz. Und das ist so ein bisschen so Johannes der Täufer-Style. Also das ist so ein bisschen so das
aber
Vorbild.
Aber weil sich dieses Wort Baptisten quasi von Untertauchen ableitet. Oder von
Luther genau, kommt, das kommt vom Altgriechischen, heißt ja. Untertaucher oder Täufer. Da kommt das her. Also es ist eigentlich auf übersetzt die Täufer oder die Untertaucher. Und das hat sich in den letzten 400 Jahren entwickelt.
Weißt du, warum Baptisten ein Spottname war?
Also, weil man, also das waren so Anabaptisten, das war so dieser, der Spottname war, also kommt ursprünglich von diesem Nochmal-Täufer, und wir können das heute kaum noch nachvollziehen, ja, ob jetzt einmal getauft oder sowas. Das war aber vor hunderten von Jahren, war das, also da haben Verfolgungen stattgefunden.
Das ist aber, wenn die Leute geschieden sind zum Beispiel. Das ist
genau, ja, okay. Weil die Leute quasi gesagt haben, diese Kindertaufe, die lassen wir nicht gelten oder die empfinden okay. Wir nicht als wirkliche Taufe. Und dann haben die anderen gesagt, die haben das natürlich ganz anders empfunden. Die haben gesagt, Moment mal, ihr missachtet unsere Taufe, und deshalb war das ein Spottname, dass dieses, ihr macht das nochmal oder okay. Wieder. Und wie das dann häufig passiert, hat man diesen Spottnamen dann für sich angenommen, und so hat sich das auch so ein bisschen mit entwickelt.
Ja. Was sind sonst noch so, sagen wir, die drei großen Unterschiede zum einzig wahren Glauben.
Zum echten
Glauben. Nein, das ist kein Spaß.
zum echten Glauben.
Was ist denn der echte? Was ist denn der
nein,
echte?
Zum
der
katholischen einzige Glauben. Nein.
Wir haben weniger Gold.
Also du bist nicht männlich, du bist offensichtlich. Genau. Also offensichtlich
stimmt auch jetzt, kein, wo du sagst.
Ja, ja, jetzt, wo man einmal so zweimal so hinguckt,
ja,
so,
genau, ja.
Wow, irgendwie, du bist gar nicht auch. Mitte 50, ja. Weiß und ja. Männlich, so was ist da los bei dir? Ja. Aber ich kann trotzdem super gut Zigarren rauchen.
Ja.
Das ist auch so ein Theologending irgendwie. Das ist,
aber was, ja. Sind so, was sind so die
ich habe auch schon Bischof unter Tisch getrunken. Ja, die Hauptunterschiede, was ich jetzt gerade schon sagte, also innerhalb des Protestantismus oder Baptisten, ist eben keine Säuglingstaufe bzw. ja. Gläubigentaufe, Trennung von Staat und Kirche. Wir haben keine Hierarchien innerhalb ja. Der Gemeinde, also die katholische Kirche, die quasi vom Papst über die Kardinäle, die Bischöfe, einem hierarchischen Prinzip untersteht, das haben wir nicht.
Ihr habt keinen Chef?
Wir haben in dem Sinne keinen Chef, wir haben immer eine gewählte Doppelspitze, also es gibt schon so Dachverbände, die dann wiederum irgendwie Leiter haben, aber die haben keine inhaltliche Leitungsbefugnis. Die können jetzt nicht sagen, oh ja, wir beschließen heute für alle Baptisten weltweit, dass
das heißt
Frauen
so
predigen
so
dürfen oder nicht predigen dürfen.
Nicht amtsführender.
Ja, nicht lauter nicht amtsführende.
Genau, das Priestertum aller Gläubigen. So heißt
okay.
Das bei uns.
Okay.
Und deshalb haben wir halt so eine Riesenvielfalt. Also es haben bestimmt schon mal einige Leute Baptisten gehört und haben sie so ein Bild von sehr komischen Leuten in Amerika irgendwie meistens.
Ja, ich wollte gerade, sind das diese Fernsehprediger, oder?
Das sind dann so ja. Fernsehprediger.
Die irgendwas reinschreien und alles ist ekstatisch.
Nein,
und so.
Die, ja, das sind die halt Querschnittslähmungen heilen zum Beispiel.
Ja. Es ja. Gibt alles in dem Baptisten, also da gibt es, das ist auch kein geschützter Begriff, da gibt es eine ganze Menge, trotzdem gibt es Verbände, und dadurch, dass diese einzelnen Gemeinden alle autark sind, gibt es halt eine komplette Vielfalt, die ich jetzt mal zwischen konservativ bis progressiv einordnen würde. Ihr könnt jetzt mal raten, wozu ich ja. Gehöre ja. Oder wir gehören.
Ja, du gibst ja ziemlich ja. Konservativ.
Also ja, ja, ja. Ja. nee. Und,
Sie können machen, was sie wollen, oder?
Das ist immer
die komplette Anarchie,
ganz,
oder?
Wir versuchen,
extrem
ja,
geil.
Ja, das ist ja, eigentlich gefällt mir das so ein bisschen, ne? so ein bisschen so ein Rockstar unter den protestantischen Konfessionen. Leider ist dafür dann doch zu viel uncool. Jein, also jeder bemüht sich natürlich trotzdem, also wir haben die Heilige Schrift, die Bibel als Richtlinie, nur dann fängt es halt immer schon an, ein bisschen schwierig zu werden, so wie interpretiert man das denn? Ja, und jetzt kann man sagen, naja, man kann ja machen, was man will, oder es ist ja alles Auslegung, aber auch eine Auslegung braucht Hand und Fuß. Ja? Also da ist ja auch wie bei einem Rechtstext, das ist jetzt ein bisschen ungleich, ja? Aber da sagt man ja auch nicht, na, ist halt Auslegung, sondern man hat ja Fachleute oder auch Nicht-Fachleute, die sich versuchen, da eine Linie zu finden, das zu begründen. Ja. Und so machen wir das auch. Und
diskutiert sie das dann? Also gibt es so Bibelkreise oder ich weiß nicht, wie das heißt?
Es gibt theologische Bibelkreise. Ja. Jede Predigt steht zur Diskussion. Also natürlich jetzt nicht offiziell, aber...
Gibst du jetzt als Wissenschaft dahinter? Also musstest du zum Beispiel studieren, dass du Pastorin sein
darfst? Ich habe an der Universität Bonn ganz regulär evangelische Theologie studiert. Okay. Ich habe alle Sprachen, also Altgriechisch, Hebräisch und Latein gelernt.
Das heißt, wir könnten jetzt auf Hebräisch sprechen. Also meinst du, es ist ein bisschen eingerostet? Oder?
Ja, mein, es ist ja halt so Althebräisch. Es ist jetzt kein Ivrit. Dann wechseln wir zum Latein irgendwie. Ist ein bisschen leichter. Ja. Nein, Quatsch. So gut nicht, aber es ist schon eine Voraussetzung, um Texte in ihrem historischen Kontext auch zu verstehen. Ja? Also alle
ein Theologiestudium.
Genau.
Im weitesten Sinne.
Ganz regulär, im
Evangelischen. Warum im weitesten Sinne?
Naja, die Evangelien sind ja eh schon mal so...
nicht echt.
Um da mal so einzuhaken, ja, die Katholen, die müssen nicht mal mehr alle Sprachen irgendwie staatlich anerkannt machen. Ja? Ja. Das ist so, weil die ihren Priestermangel irgendwie regeln müssen. Bauen sie das ganze Bildungssystem nach hinten, so nach Motto, so hey, du musst irgendwie nicht... So, du musst kein Latein mehr können, du musst irgendwie nichts mehr können, so, aber
das ist
Hauptsache,
so wie bei der Polizei,
du hast nur ein heimliches Sexualleben,
viele unserer Priester können Polnisch.
Ja, aber weil sie aus Polen sind, zum Beispiel. Ey. Aber das ist so wie bei der Polizei zum Beispiel, weil dort reicht es auch, wenn du aufrecht gehen kannst und wenn du sitzen kannst. Das ist jetzt nicht, weil halt einfach ein großer Polizistenmangel ist, leider Gottes, muss man
tatsächlich. Gibt es bei euch auch einen Pastorinnen- oder Pastorenmangel?
Nee, im Moment gerade nicht. Nee, im Gegenteil.
Weil ihr so wenige braucht oder weil es eh genug gibt?
Das ist jetzt eine komplexe Frage auch für Deutschland oder Österreich, aber momentan gibt es genug und da gibt es eher das jetzt vor allem in Deutschland, da ist die Landschaft ja auch nochmal anders. Wir reden hier von 2000 Baptisten und 10.000 Freikirchlern in Österreich insgesamt und wir reden von 80.000, 90.000 in Deutschland. Also da ist auch eine größere Gemeindestruktur. Und da gehen jetzt ganz viele in Rente und da kommen fast gar nicht genug neue nach. Aber auch dort verändern sich Kirchen, auch dort verändern sich Freikirchen. Da muss man vielleicht auch neue Wege gehen.
Aber was heißt neue Wege? Also
ja, zum Beispiel ein Pop-Up-Restaurant.
Frauen gibt es ja schon. Und also
ja, da geht es jetzt nicht nur um die Fragen, da geht es grundsätzlich so Gemeindeformen, die waren gerade, oder freikirchliche Formen, die waren sehr lange ganz klar strukturiert und das war so das Zentrum vom Familienleben auch und das ist in der Postmoderne überall, ob jetzt fancy, hippe Gemeinde wie bei uns oder eine traditionelle Gemeinde, auch da geht nicht mehr jeden Sonntag, sondern maximal oder häufig alle so zwei Sonntage und da müssen wir einfach schauen und wir verstehen aber Kirche trotzdem oder überhaupt als etwas, was nicht nur Sonntag stattfindet, sondern irgendwie immer.
Wann gehst du in die Kirche, Rose?
Wenn jemand gestorben ist.
Ja.
Zum Beispiel. Palmweihe, wo ich letztes Jahr, da gehe ich immer hin, weil unser
Partner. Habt ihr diese Sachen auch, so Palmweihe und Ostern und diese Geschichten?
Also Ostern ja, das ist so ein relativ wichtiges christliches
Prozession,
Fest.
Habt ihr Prozessionen?
Nein, also ohne wir haben keine Prozessionen.
Was ist eine Prozession?
Was ist eine Prozession?
Ja, also Prozession ist bei uns irgendwie, wenn wir sonntagsabends beschließen, noch irgendwie mit 10 Mann in die Fledermaus zu gehen.
Ja,
das wäre irgendwie so eine Prozession
in die,
bei uns.
In die Batman-Bar.
In Wien ist eine Prozession so ein Cabrio-Autokorso. Aber bei uns wird der Verkehr gesperrt.
Das nennt man bei uns, wenn der FC gewinnt in Köln. Ja.
Und bei uns, wenn zum Beispiel der reichste Wolfsberger stirbt,
ja,
dann machen sie die Straßen zu und dann gehen sie zum Mausoleum.
Dann gibt es einen Himmel, der getragen wird.
Nein, das ist bei uns nicht so.
Aus der Kirche hinaus, meistens zu irgendeinem Mater.
Ah, oder doch, Erntedank.
Und dann steht da, dann wird die Hostie oder irgendwas wird. Ja, ja. Ich weiß schon, was eine Prozession ist, aber haben wir nicht. Haben wir nicht.
Aber eine Prozession in der Engertstraße wäre doch cool irgendwie, oder?
sagen wir so, wir können ja mal an einem Straßenfest arbeiten oder irgendwie sowas.
Oder zum Beispiel, es ist auch eine Prozession, dieses Nacktradeln dort beim Scharfen René.
Beim Scharfen René, den kennt die Mira übrigens.
Kennst du den Scharfen René?
Ich kenne die Bude.
Dort fahrt alle zwei Wochen eine Nacktradlerprozession vorbei.
Die fahren einfach nackt mit den Fahrrädern von der vorbei.
Ist ein bisschen verstörend.
Wisst ihr, wie der erste Schöpfungsbericht, wie der endet?
Die fahren alle mit dem Radl nackt.
Nee, aber sie waren nackt und schämten sich nicht.
Ja, eh. Ich schäme mich auch nicht, aber nackt und Radfahren ist irgendwie eine unangenehme Vorstellung.
Du musst ein Hund auf den Sattel tun.
Bitte?
Ein Hund auf den Sattel tun, dann geht's.
Schaut trotzdem scheiße aus. Also die Bilder, die ich gesehen habe, waren jetzt irgendwie nicht sehr motivierend, muss ich sagen.
Kein Nackt-Tandem.
Noch eine Verständnisfrage. Eine Pastorin oder ein Pastor ist schon in der Analogie so wie ein Pfarrer. Also er hält die Gottesdienste. Oder er,
also wie ein Pfarrer oder wie ein Priester. Das sind jetzt, da verlaufen wir uns jetzt.
Gibt es da einen Unterschied?
Ja, also ich bin Pastorin und meine katholischen Kollegen, das sind Priester und mit einem Priester ist schon mal ein anderes Amtsverständnis, also dieses Sakramente verwalten. Ich bin Teil einer Gruppe, die auch predigt, die auch das Abendmahl austeilt, die auch Ostern oder Weihnachten gestaltet, aber ich habe keinen aus meiner Gemeinde herausgezogenen Bezug dazu. Ja, also ich verwalte das nicht. Ich kann keine heilige oder sakrale Handlung bewirken. Ja, ich habe ein Amt, aber ich bin keine Priesterin. Da liegt schon mal ein Unterschied. Ich lebe auch kein zölibatäres Leben. Also das ist, also muss ich auch nicht. Ich kann ganz normal heiraten, Familie kriegen. Ich kann irgendwann Mäcki-Punkte sammeln. Ja. Sollte ich irgendwann Kinder kriegen, damit hat sich ja gerade irgendwie ist ja immer so ein bisschen. So, manchmal gucke ich mir das an.
Einer der wichtigsten Gründe, um Kinder zu kriegen, dass man dann Mäcki-Punkte.
Ja, das ist immer so. Ich bin immer so hin und her gerissen. So, ich gucke mir das dann an und denke, oh süß, ja vielleicht. Und dann so, oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Aber so Mäcki-Punkte war auf jeden Fall ein Argument. Und zurück zum Ernst der Sache. Das sind so Hauptunterschiede. Also ich lebe jetzt schon ein anderes Leben als die meisten katholischen Priester.
Aber Priester bei euch?
Nein. Das sind alles Pastoren.
Okay.
Und trotzdem kann man, glaube ich, sowohl protestantische Pastoren und Pastoren als auch katholische Priester mit Herr Pfarrer oder Frau Pfarrerin anreden. Aber das
warum?
Ist so eine Art Überbegriff.
Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Pfarrer und Priester?
Keine Ahnung.
Ja, aber du hast jetzt gerade so wichtig getan.
Nein.
Wie gesagt, zwischen Pastor und Priester ist einfach eine andere Vorstellung des Amtsverständnisses. Ach so,
aber Pfarrer ist jetzt Pastor.
Also ja, ein Pfarrer ist auch ein Pastor. So, also alle Pastor und Priester sind auch Pfarrer. Das ist wie so ein Oberbegriff, so wie Katholen, Protestanten und so. Wir sind alles Christen, aber die einen sind Katholen, die anderen sind Protestanten.
Und wie der Große vorher gesagt hat, die einen sind halt die Echten.
Ja, ist... ja. Gottes Herde ist
vielfältig. Ich habe natürlich auch gegoogelt.
Ist bunt.
Vorher... Und zwar, ich war auf projekt-gemeinde.at.
Ja. So heißt die Gemeinde.
Ja, und da ist mir was aufgefallen, also ein unglaublicher Fauxpas, eine Veranstaltung, die jetzt im Oktober stattgefunden hat, und zwar Burning Church.
Ja.
War das also eine Gedenkveranstaltung für Notre Dame?
Oder? Du musst den Untertitel auch vorlesen, natürlich.
Nein, ich habe keinen Untertitel, ich habe nur Burning Church gelesen.
Der Untertitel kam von mir.
Ja.
Unterm Tisch ist auch auf der Party.
Ja, so ist es. Aber wo ist das Christliche?
Also Burning Church...
Müssen wir mal erklären, was das ist.
Genau. Ich erkläre mal, was das ist. Also Burning Church ist ein mittlerweile Festival oder Festcharakter. Das hat sich in den letzten 5-6 Jahren von so einer Freizeit am Attersee hin zu einer Konferenz in Wien entwickelt. Und der Gedanke auch hinter dem Namen, in der Tat, als Notre Dame war, bin ich auch so zusammengezuckt und habe gedacht, boah, können wir das noch so nennen? Aber auf jeden Fall war die Idee, wir von der Projektgemeinde, und wir sind bei weitem nicht die Einzigen, gehören zu Leuten, die sich immer wieder auch hinterfragen, was ist gut an Kirche, was ist schlecht an Kirche? Was, also so Ecclesia, Semper Reformanda, die Kirche muss sich immer reformieren. Und was gehört neu, immer wieder neu entflammt? Und was gehört vielleicht auch verbrannt, weil es wirklich furchtbar ist? Also alles, was Ängste schürt, alles, was Leute extrem einschränkt. Wenn wir das Gefühl haben, in Kirchen nicht alles sagen zu dürfen. Das sind alles so Sachen, wo wir sagen, das muss weg, das kann nicht sein. Und alles, was gut ist an Kirche, Gemeinschaft, die über Milieus und unterschiedliche Sachen hinausgeht, sich einsetzen für soziale Gerechtigkeit, irgendwie hoffen, dass Gott in dieser Welt trotzdem wirkt, obwohl alles nicht danach aussieht. Das sind so Sachen, von denen wir glauben, die gehören entflammt, ja, und diese Synergien zu stiften, was wir hier auch irgendwie mitmachen. Das ist alles so, wo wir sagen, da sagen wir noch, man brennt und dafür. Da ja. Und das ist dieses so dafür. Burning Church, das Synonym dafür in der paradoxen Weise von entflammen und verbrennen. Also verbrennen ist jetzt vielleicht noch ein bisschen stark, aber...
Vielleicht ein bisschen so diese Utopie herbeisehnen, damit einfach ein bisschen was davon...
Und so ein bisschen, genau, die Idee kam auch so ein bisschen von Burning Man, kam halt auch, das spielte so...
Burning Man, das war
in der Tat auch eine... Nevada, glaube ich.
Ja, großer
Nevada, ja, Entschuldigung.
Und das waren so Sachen, die mit reingespielt haben. Und das hat es schon gegeben, bevor ich nach Wien gekommen bin, aber... Ich habe ein Praktikum hier gemacht. Pastoren machen Pastorenpraktika.
Unbezahlt wahrscheinlich, oder?
Ja. Nee, in der Tat, das war mein 7-Wochen-Praktikum. Da habe ich sogar Geld dafür bekommen.
Echt,
ja. Und da bin ich, als ich mich überhaupt für Wien auch entschieden habe und mich in diese Stadt verliebt habe, in diese Gemeinde verliebt habe, in das alles hier verliebt habe, da war ich bei den Vorbereitungen für dieses Festival dabei. Und da waren einfach so ein... kritisches, progressives Denken und trotzdem so eine Liebe für die Sache dabei, da war es sehr schnell um mich geschehen. Und mir war immer klar, ich bin keine traditionelle Pastorin. Ich habe einfach mal auf gut Glück mehr oder weniger das doch recht komplexe und schwierige Studium gemacht, in dem Wissen, ich will Pastorin sein, aber auch in dem Wissen, ich kann jetzt nicht in irgendeiner Gemeinde in XY die Bibelstunde und den Sonntagsgottesdienst und das in so einer klassischen Form machen. Und dann war ich auf einmal hier und jetzt sitzen wir hier und ich habe alles auf eine Karte gesetzt.
Das kann nur an den Gemeindemitgliedern liegen, oder? Weil Wien ist so ein Loch, wie kann man sich in der Stadt bitte verlieren?
Ja, keine Ahnung. Der Rose und ich sitzen beide mit großen Augen da.
Ja, genau. Wie kann man sich in Wien verlieben?
Ja. Das ist in der Tat das, was mir am schwersten fällt. Jetzt bin ich ja selber Kölnerin und ich komme ja aus einer Stadt, die an sich anders schön ist, beziehungsweise nicht so schön ist, wie sie könnte. Und jeder in Köln feiert diese Stadt so unfassbar ab und ist einfach komplett grundlos immer glücklich. Oder nicht immer, aber immer fröhlich. Ja, und das ist, genau. Und man ist hier, man ist dann so, als Kölnerin kommt die an und ist so komplett, so ist das nicht alles toll. Und so Wiener gucken einen an, als ob man so der größte Vollidiot wäre, der hier so rumläuft. Und diese latente Unzufriedenheit im Angesicht von Ästhetik und Lebensgenuss, da arbeite ich immer noch dran, das zu verarbeiten. Und nicht an allem so ein bisschen was, so ein kultiviertes Unwohlsein zu haben.
Es ist grundsätzlich, du musst einfach davon ausgehen, es ist einfach mal grundsätzlich ist die erste Idee immer schlecht.
Ja.
Und wenn sie dann besser wird, dann wird sie noch immer scheitern, aber man lebt damit, glaube ich.
Ja.
Oder? Das ist so der Lifestyle. Nicht nur der Wiener, sondern der österreichische, glaube ich, sogar ein bisschen.
Ja.
Dass man einfach. Und wie kann man sich das vorstellen? Du hast gesagt, du hast dich in diese Stadt verliebt und in diese Gemeinde verliebt. Ist das dann so eine Art Bewerbungsprozess? Oder wie wird man Pastorin einer Gemeinde? Wer entscheidet das?
Ich habe Ihre Stelle auf Karriere.at. Bezug nehmend auf Ihre Stelle auf Karriere.at würde ich mich gerne als Pastorin bewerben.
Es gibt ganz unterschiedliche Wege. Jetzt gibt es in dem Freikirchenkontext sind die Gemeinden so unterschiedlich, dass es da jetzt nicht wie in den großen Volkskirchen so ist, ja okay, da ist eine Stelle frei und da schicken wir jetzt Person XY hin und dann ein bisschen so friss oder stirb. Sondern man muss halt schon schauen, dass die Pastorinnen und Pastoren zu den Gemeinden passen. Ja, also man kann jetzt nicht eine Gemeinde, die sagt, auch eine Baptistengemeinde, die sagt, wir glauben nicht, dass Frauen Pastorinnen sein dürfen. Das gibt es auch. Ja, okay. Diese Spannung müssen wir miteinander aushalten. Da kann man jetzt schlecht eine Frau hinschicken, als Beispiel. Und da gibt es dann so Berufungsprozesse und Gremien, da stellt man sich vor und dann, wissen die von den Gemeinden, die jemanden suchen und die lernen dann die Kollegschaft kennen und dann schauen die, ob das passt und dann schickt man sich gegenseitig Profile und dann gibt es so Gastpredigen.
Also eigentlich
und so.
Ein ganz normales Hearing,
eigentlich so ein bisschen
es gibt Gastpredigen.
Genau, es gibt so ein Casting, so ein bisschen so Vortanzen irgendwie. Und hier war das alles ein bisschen anders. Bei mir kam noch der Extrafall dazu, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich in diese Berufungs- oder Bewerbungsphase gegangen bin, war ich mit einem Nicht-Christen liiert, mit dem ich damals
das
auch zusammen
gelesen,
gewohnt habe in
Köln. Oh mein Gott.
Ja,
oh
das
mein
war.
Gott. Wow. Wow. Mit einem Atheisten wenigstens? Oder
Agnostiker,
mit einem,
Agnostiker. Einem Agnostiker. Agnostiker. Agnostiker, okay. Ja, genau. Agnostiker. Und das war nicht. Das
der Unterschied ist, oder? Dass, also ein
der
Agnostiker
Atheist, der sagt ganz klar, auf gar keinen Fall. Und ja. im besten Fall, also ich habe Atheisten sehr gern, ich kann sehr gut mit Atheisten, setzen sich auch sehr leidenschaftlich dagegen ein. Und ein Agnostiker ist so ein bisschen so zwischen suchend und ist mir wurscht, irgendwo okay. so dazwischen.
Also Atheisten anerkennen das Konzept des Glaubens nicht.
Ja, oder überhaupt das auch Gott nicht.
Und Agnostiker also sagen halt,
okay, ich weiß es nicht
gibt's,
genau.
Aber ich kann weiß sein. Nicht, wo, genau. wohin ja, ich gehöre.
Genau. Ja, okay. Und damit war ich dann erstmal in Deutschland auch nicht vermittelbar. Also das war klar, das geht nicht.
Tatsächlich? Die haben wirklich auf das geschaut? Also ja. Sippenhaft quasi?
Also ich habe es halt damals auch gesagt. Ich kann es auf der einen Seite auch ein wenig verstehen. Der Job ist nicht immer so leicht und lustig, wie sich das auch anhört. Also ich habe natürlich auch diesen auch Ruf und auch ein bisschen gepflegten Ruf der Partypastoren, aber es steckt schon auch eine Menge dahinter an Sachen, die wir mittragen und Sachen, die, wo auch viel Projektionsfläche auf uns in der Kollegschaft ist. Also jetzt gar nicht mal so in meiner Gemeinde, aber so grundsätzlich. Und dieser Berufungsrat ist jetzt nicht nur böse und irgendwie bigott und möchte hier Leuten das Leben versauen. Die haben halt schon einfach auch Sorge um die Leute, was passiert mit denen. Und die wissen auch um die Schwierigkeit von auch Ehen. Ja? Weil ich habe mir das selber ausgesucht, in diesem Job zu sein. Aber es gibt halt auch, wenn man einen Partner oder Kinder hat, die werden auch auf einmal als die Pastorenkinder ja? oder der Partner, die Partnerin betrachtet. Und das ist keine ganz leichte Situation immer. Und da hoffen sie natürlich, dass Leute, die das Game kennen, damit vielleicht auch ein bisschen besser umgehen können. Lange Rede, kurzer Sinn, das hat bei uns dann nicht geklappt. Das ist aus anderen Gründen auseinandergegangen. Aber ja, ich wollte dann nach Wien. Und Wien hat damals schon gesagt, also die Projektgemeinde, wir nehmen euch auch so, wie ihr seid. Und dass ich dann alleine gekommen bin, hat einen anderen Grund. Aber ja.
Du hast größere Probleme, dass ihr Deutsche wart.
Wie bitte?
Du hast größere Probleme, dass ihr Deutsche wart, wahrscheinlich.
Nee, in der Projektgemeinde nicht. Okay. Aber da habe ich recht wenig. Also ich lebe jetzt seit 4 Jahren in Wien und in Österreich und ich habe mit dieser ganzen Piefke-Geschichte und so kaum negative Erfahrungen gemacht. Irgendwie.
Naja, also, aber umgekehrt wahrscheinlich.
Ja. Also aber die sprachliche Anpassung ist keines deiner Hauptanliegen offensichtlich.
Genau. Ich gebe mir Mühe.
Ja. Aber
es gibt Sachen, die habe ich sehr schnell adaptiert. Also ich finde es
irgendwie. Was zum Beispiel?
Es geht sich aus.
Es geht sich
oder
aus.
Oder es geht sich nicht aus, finde ich fantastisch. Okay. Das Wort mühsam, also so in diesem Dauergebrauch. So, es gibt einfach
Sei
Sachen, wo
mühsam.
Das Wort mühsam so unfassbar gut passt. Ja.
Ist eigentlich Story of my life.
Das ist einfach, mühsam.
Ja, der Weg daher, also ich bin jetzt zum Beispiel, meine Anreise war ziemlich mühsam, ich bin eine halbe Stunde spät gekommen. Nein, dreiviertel Stunde fast sogar spät gekommen.
Ich gieß mal hier ein bisschen nach, ne?
Aber weil ich halt auch bei meinem ersten Termin schon einmal eine halbe Stunde spät war. Aber weil du es vorher gesagt hast, dass dieses Familienverhältnis und so a thing ist, es ist mir letztens aufgefallen bei diesem Podcast mit dem Rezo von der Zeit, wo er 8 Stunden geredet hat, die haben eine Frage gehabt, du bist ja ein Pfarrerskind. Und ich habe es nicht gecheckt, warum ist das wichtig? Also warum ist das so also eine Sensation, dass der das Kind von zwei, also von Priestern ist oder von Pastoren ist?
Von zwei Priestern, aber
das ist vielleicht auch deswegen, weil mir so Sachen eigentlich grundsätzlich egal sind, aber das ist wahrscheinlich innerhalb dieser Gemeinden schon eine Geschichte wert, dass er jetzt das Kind von Priestern, ich meine in Österreich wäre
das kommt schon häufig als Zuschreibung, so Pastorentochter und so. Ist nicht die
also Dinge, ich bin ja keine Pastorentochter, also ich komme ja so komplett nicht ganz out of the blue zu dem Thema, aber schon, also ich bin jetzt nicht in der dritten Generation Pastorenkind oder sowas, das nicht, aber Theologie ist halt schon so ein Fach für sich und viele Leute, es gibt auch glaube ich eine ganze, wenn man bei Amazon oder besser bei irgendwas anderem einfach mal Pastorenkinder Bücher eingibt, da gibt es sogar ganze Buchreihen darüber.
Beim Falter Verlag
weil relativ viele auch, sagen wir, Erfolg ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber interessante Persönlichkeiten der Geschichte aus Pfarrhäusern einfach auch kamen. Ja? Angela Merkel
die
beispielsweise,
Britney Spears.
Nietzsche, Britney Spears.
Britney Spears ist fast
Hornbach. Britney Spears, ich glaube, Britney Spears ist Baptistin.
Ja,
aber Katy Perry ist fast Hornbach.
Ja, aber das sieht man sofort. Also beim Tanzstil habe ich das sofort erkannt.
Ja, aber ich mein, aber
beim Tanzstil.
Wenn man, wenn man dann am Ende Orlando Bloom abbekommt, hat alles ganz gut funktioniert. Hashtag Legolas.
Aber es gibt ein paar berühmte Baptisten.
Ja.
Großer, zähl mal drei auf.
Na, keine Ahnung. Du hast das da.
Soll ich helfen? Martin Luther King Jr.?
Ja.
Okay. Britney Spears.
Ja, Britney Spears ist
Johnny
geil.
Cash.
Wirst du dir irgendwann nochmal deine
Johnny Cash war Baptist.
Ja, Johnny Cash war Baptist.
Wie ist das passiert? Aber
seine Frau June.
Wirklich?
June Carter. Und Johnny Cash war ein zutiefst gläubiger Baptist. Also das war, der war...
Hatte auch jede Menge...
Ja, aber war er doch nicht schon Katholik dann eigentlich?
Nee, er hat
sehr viele biblische Lieder geschrieben.
Ganz viel.
Also diese ganze extrem komplexe biblische Lieder vom John.
Großer gefällt es gerade wie Schuppen.
Na, wirklich?
Absolut. Auch diese ganze Prison-Geschichte, also die ganzen Aufnahmen in den Gefängnissen, das kommt ja aus dem, ihr habt mich im Gefängnis besucht. Und
ich kenne kein einziges Lied von Johnny Cash. Ja. Aber gut, das ist, weil ich ja 27 bin.
Ja.
Ja, das ist kein Grund. Also das ist,
ich werde heute den Link schicken zu dem Lied, das mir jetzt gerade nicht einfällt.
Ja, genau.
Glaube ich, nur aus Bibelstellen besteht.
Das kann gut sein.
The Man Who Comes Around.
Ja. Und
was hat das mit der Bibel zu tun?
Nein, der hat einfach wirklich, also unfassbar gut. Dieses Lied musst du halt 200 Mal hören, damit du es verstehst. Und dann musst du immer alles googeln, was der jetzt...
Okay.
Was
der The Man sieht. Who Comes Around.
Aber
berühmter.
Da können wir noch mal einen Podcast über Johnny Cash irgendwie
Jederzeit.
Oder über den anderen Baptisten, und zwar Bill Clinton.
Ja,
Beispiel.
Der Mann
Bill
von
Clinton
Hillary.
Ist auch ein Baptist, okay.
Naja, mein gut, Buch, das mein Buch, ich habe übrigens ein Buch geschrieben, Roadtrip mit Gott, das sollte ich wahrscheinlich mal irgendwann einmal ganz kurz reindroppen.
Rose hat es gelesen, genau, danke für den Hinweis. Du hast ein Buch geschrieben.
Oh, sorry, ja.
Ja?
Müssen wir jetzt ganz drüber sprechen, aber um Freiheit.
Um Freiheit,
um Roadtrips, um Glauben und Liebe und dass es eine Reise ist. Es geht
wie heißt
um
das Buch?
Roadtrip mit Gott.
Roadtrip mit Gott.
Und ja, geht
wie
um.
Wie heißt das Buch, Alter? Wie bist du vorbereitet?
Naja, ich will es ja nur Sie sagen lassen. Sie muss ja ihr eigenes Buch.
Aber hat das Ganze
ich habe das jetzt Freiheit, ich hab das nur gedroppt, weil ich da einen kurzen Abschnitt, zwei Seiten über den Baptismus auch drin habe und dann eben auch die Baptisten aufzähle, die bekannt sind. Und das war jetzt genau Britney Spears, Bill Clinton,
Whitney Houston,
Tina Turner. Und
wirklich?
Was denn noch? Thomas Cook. Kennst du den?
Ist das der von der Reiseveranstalter?
Der Pionier, der Reisepionier, den gibt es nicht mehr. Der Reisepionier.
Der ist gerade pleite gegangen.
Ja, er ist nicht pleite gegangen, sondern er ist nicht mehr unter uns.
Ich weiß nicht, ob sogar auch Howard. Also Howard ist ja, der war ja ein Pastor, aber ich weiß nicht ganz genau, ob es ein Baptistenpastor war, aber es war auf jeden Fall ein Freikirchenpastor.
Al Gore war zum Beispiel Baptist.
Okay, der ist immer noch Baptist, glaube ich. Also der lebt noch.
Okay. Ja. Da ist er sogar mein
Ich habe es gekauft.
Wow, cool.
Ja,
interessant
war ja nämlich, dass der Verlag wollte mir ein Buch zuschicken, also sie haben es mir als PDF zugeschickt, aber schon vor Monaten, und ich habe es mir aber einfach gekauft, weil ich gedacht habe...
Bist du ein guter Mensch, dass die Mira 1 Euro pro Buch...
Nee, kriege ich gerade noch nicht. Also ab einem gewissen Verkaufspunkt kriege ich irgendwas.
Ab dem verkauft sich das Buch
gut? Hat sich das gut verkauft?
Ich glaube ja, soweit. Ich habe nicht mehr nach den Zahlen gefragt. Irgendwie.
Ist also einfach die Kohle genommen und wir gedacht, wurscht.
Einen Großteil habe ich ja schon vorher gekriegt, das muss man dann sagen. Ja. Und da hatten sie eine Menge Vertrauen, dass ich jetzt nicht irgendeinen Scheiß schreibe. Dann habe ich mir erstmal meinen neuen VW-Bus gekauft, der dann auch noch mit vorne drauf gekommen ist. Also Kohle ist jetzt auch schon wieder weg.
Na gut,
also,
Neige ist der nicht da. Das ist der. Wie alt ist denn der? Wie alt ist der VW-Bus?
Ich habe es akustisch nicht.
Du hast einen neuen VW-Bus.
Das ist mein neuer alter VW-Bus. Ja. Ich hatte davor schon einen VW-Bus. Also da gibt es ganz viele Roadtrip-Geschichten. Und der jetzt drauf ist, das ist Karlchen, Baujahr 86.
Oh Gott, du bist so eine, die ihren Autos Namen gibt, oder wie?
Es ist kein Auto, es ist ein VW-Bus.
Das ist ein VW-T3.
Also ich würde jetzt, wenn ich einen Twingo fahren würde, hätte der keinen Namen. Ja. Aber, aber wenn man Karlchen sieht, dann versteht man es. Und ist ein bisschen nach Karl Barth, das ist ein Theologe, ein bisschen nerdig.
Aber das ist dein Hobby oder das ist ein Teil deines Lifestyles, dass du mit dem Campingbus durch Europa fährst.
Super gerne, wenn ich die Zeit und die Möglichkeit habe. Das hat angefangen mit, meine Eltern haben früher gesagt, Mira, wenn du mal 18 bist, bekommst du einen VW-Bus. Das fand ich mit 13, 14 irgendwie unspektakulär. Wir haben auch nie so Urlauber gemacht. Und dann bin ich 2008, habe ich einen Trip, das wollte ich eigentlich nur nach Portugal und das war noch so ein bisschen vor Facebook und irgendwie allen möglichen Netzwerken. Und dann habe ich einfach mal in Köln, weiß ich, Spo-Partys irgendwie, wusste ich da irgendwie so ein paar Leute, fahrt ihr in die Richtung, könnt ihr mich mitnehmen. Und da bin ich, habe ich damals einen mittlerweile guten Freund von mir kennengelernt und mit dem war ich dann damals 6 Wochen mit einem T2, das sind so die runden Varianten, ja, noch, waren wir dann irgendwie zu zweit unterwegs und danach war klar, ich brauche selber einen VW-Bus.
Das ist schon geil.
Das ist halt einfach, du setzt dich rein und gerade von Wien aus, du bist so schnell.
Freiheit, oder?
Freiheit, also, ja, weiß abends nicht, wo du pennst.
Interessanterweise ist ja, das kommt ja eigentlich aus Holland, oder? Aber, so der ganze Style ist so komplett amerikanisch, kommt mir vor. Also dieser Baptisten-Style quasi, also diese Freikirchen.
Ich war jetzt wieder beim VW-Bus.
Ja, aber das ist ja so ein Freiheitsding. Also ja, wenn du jetzt Roadtrip eingibst auf Google, findest du wahrscheinlich 10 Millionen Fotos aus Kalifornien. Und das, ja, ist, das, genau, ist also ein amerikanischer Lifestyle. Und auch jetzt dieser ganze Lifestyle dieser Gemeinde zum Beispiel, das ist ja also, ja, so wie es man es eigentlich in Amerika vermuten würde. Wo halt dann,
wobei ich sagen muss, das ist so ein bisschen das Irreführende bei dem Wort Freikirchen. Das hängt damit zusammen, dass die halt keine Staatskirche sind. Ich würde jetzt nicht jeder Freikirche unterschreiben, dass sie besonders freiheitsliebend sind. Also da gibt es halt schon auch einige sehr konservative oder Sachen, die jetzt ganz viel von dem, was ich sagen würde, nicht direkt unterschreiben würde. Da gibt es einfach eine enorme Diversität innerhalb der Freikirchen, auch innerhalb des Baptismus. Aber ich versuche es halt auf diesen christlichen Ursprung auch zurückzuführen und eben dieses Motiv, auf dem Weg zu sein, zu reisen, offen für Kontakte, für Gespräche zu sein, auch zu schauen, was ergibt sich, was lerne ich vor allem auch von anderen Leuten, die mir auf den metaphorischen Roadtrips und Lebenswegen begegnen, genauso wie natürlich, wenn man so reist, man lernt anders Leute kennen, als wenn man jetzt im Pauschalurlaub im Hotel irgendwo sitzt. Und
das ist halt ein bisschen wie Interrail, ne?
Also ja, so beispielsweise. Halt, also ja, nur mit eigenem Auto und irgendwie.
Hast du in dem Buch dann irgendwas verarbeitet quasi oder deine letzten Jahre
alles
verarbeitet?
Ich habe mein halbes Leben.
Also du hast das Buch nicht gelesen.
Doch, oder? Das ist ja irgendwo, keine Ahnung, welches Kapitel, jedenfalls, wo du mit deinem Freund auseinandergekommen bist oder wo du gemerkt hast, dass das dann nicht mehr so funktioniert. Das sind schon extrem persönliche Sachen drin, oder? Die man jetzt eigentlich nicht einmal so ins Internet schreiben würde, aber das ist in einem Buch. Also was liegt, das pickt, das ist jetzt drin.
Das ist extrem absurd, dass ich sicherlich niemals so viel von mir preisgeben würde in einem Gespräch, wie wir das jetzt führen. Oder wenn, würde ich es sicherlich auch immer über den Humor oder in irgendeiner Form versuchen, mich auch zu schützen an einigen Stellen. Aber das Buch ist, glaube ich, das Persönlichste, wo ich rien ne veut plus alles darauf gesetzt habe, okay, die Brücke zu jemand anderem kann nur die persönliche Erfahrung sein. Es ist einfach ein Angebot.
Es gibt auch Stellen, wo man merkt, dass es dir richtig schlecht geht dabei.
Ja, also, wo das auch wieder hochgekommen ist, wo ich gar nicht sagen würde, da war gar keine Sehnsucht nach dieser zurück in eine Beziehung oder irgendwas, aber wo dieses ganze Gefühl, was man zu diesem Zeitpunkt mal hatte, ja, so eine Stelle, wie wenn man das erste Mal Weihnachten irgendwo sitzt und sich fragt, ist das unser letztes Weihnachten? Also wenn es so das erste Mal auftaucht, wenn man in einer Beziehung ist oder war, von der man dachte, die wäre es jetzt und damit ja nicht nur der Mensch wegfällt, sondern ein ganzes Konzept wegfällt, ja, wenn das über einen reinbricht, das ist, oder ins Bewusstsein vordringt, das ist schon brutal, ja, und das habe ich in das Buch mit reingebracht. Also
ist es wahrscheinlich,
das lese ich
einfach
zum Beispiel auch nicht. Ich würde das niemals bei Lesungen, gibt es 2, 3 Kapitel, die ich nicht machen
würde.
Ich wollte
gerade sagen, die Stolz soll das nicht lesen.
Nee, die mache ich nicht. Die mache ich nicht. Die sind geschrieben, die sind raus.
Aber ist das so ein bisschen auch, also irgendwer anderer hat mir das schon mal erzählt, der auch ein Buch geschrieben hat, wenn in dem Moment, wo du das Buch abgibst, ist es irgendwie auch ein bisschen weg. Also das Buch ist die Möglichkeit, ist auch
Therapie,
etwas abzugeben, ja, wo im Grunde niemand zurückredet, also das ist vielleicht dann der Unterschied auch zu einem Gespräch und wo es jeder so verstehen kann, wie er mag, aber von dir ist es weg. Es ist eine Geschichte, aber es ist weg.
Ja, und obliegt natürlich, da ist man dann auch wieder Predigerin, ja, auch mit dem Wissen, dass egal wie gut ich eine Predigt vorbereite, das ist ja nicht nur ein einseitiges Geschehen, ich rede nicht nur, sondern auch das Gegenüber, was natürlich passiver wirkt, als ich die kommuniziert. Aber die Kommunikation geht ja zurück durch das gehört, das, was ankommt, das, was auch verstanden werden will oder nicht. Und das ist bei dem Buch ja auch das Gleiche. Das triggert Leute und ich habe ja nie für eine Zielgruppe geschrieben. Das war ja immer die Frage, soll das jetzt junge Frauen, junge Menschen oder wen auch immer. Ich weiß, ich will, dass das, dass jeder was davon mitnehmen kann oder nicht. Das ist natürlich ein großes Unterfangen. Aber von den Reaktionen, die ich bis dato bekommen habe, sehr viele persönliche Zuschriften, von Briefen über Pakete mit noch irgendwie Geschenken über Social Media, ganz viele Nachrichten, obwohl ich nicht bei Twitter bin, habe ich ja eben, haben wir eben schon festgestellt. Ja, aber es ist...
Die Gefahr besteht nicht, dass du auf Twitter sehr viele gute persönliche Zuschriften hast.
Aber es war, ja, es ist persönlich und ich wollte aber, dass es die Ernsthaftigkeit, aber dass es auch lustig ist und also ich glaube, es gibt einige Stellen,
ich finde, dass das extrem ehrlich ist einfach. Ah, jetzt, wenn du über finanzielle Probleme sprichst, über deine persönlichen Probleme, die du in der Gemeinde hast, dass du irgendwo ist mit, dass du mal nur zu tun hast mit Finanzkrisen und Baustell und so Geschichten. Das sind so Sachen, das sind eigentlich so Betriebsgeheimnisse oder Internas, die man jetzt als in einer, also normal, also in einer Firma quasi jetzt nicht so in ein Buch schreiben würde, weil man einfach nicht weiß, was du, oder weil man nicht wissen soll, was in diesen Unternehmen passiert. Aber da in der Gemeinde kommt man vor, es ist alles irgendwie so offen.
Bist du zufrieden mit diesem Buch im Nachhinein?
Ja. Ich habe im
Vorfeld oder denkst du dir jetzt manchmal so einen Scheiß und dieses Kapitel?
Im Vorfeld habe ich mich so lange so schwer getan und es war auch nicht klar, in welche Richtung gehen wir vom Konzept, wo ich schon ein bisschen Sorge hatte, dass das alles in so eine, die Gefahr ist natürlich groß, so ein bisschen lustig, Partypastorin, blond, VW-Bus und dann steht man in so einer Ecke einer irgendwie religiösen Barbie-Figur, die ich auf gar keinen Fall wollte. Ich wollte aber auch nicht abdriften in theologischen Fachjargon, den keine Sau versteht. Ja, das geht auch, das kann ich. Also da kann ich ganz schnell in lateinische Phrasen und die eschatologische Tiefendimension des Weines verfallen oder was, whatever. Ich wollte, dass es gut lesbar ist und dass es trotzdem nicht banal ist. Und dass es ehrlich ist und klug und traurig und witzig und eine möglichst breite Fülle des Lebens wiedergibt.
Aber der Verlag wollte schon ein bisschen Clickbait betreiben, oder?
Wie also, bitte?
Der Verlag wollte ein bisschen Clickbait betreiben, oder? Da steht ein Buch hinten drauf. Sie liebt ihren alten VW-Bulli, feiert gerne Partys und hält nicht viel von einem kleinkarierten Regel-Jesus.
Das stimmt ja auch alles. Aber das muss man dann am Ende noch so vermitteln, dass es trotzdem noch clever ist.
Ja, aber spielst du selber mit diesem Image ein bisschen? Also gehst du jetzt zum Beispiel als junge, hübsche Frau in einer Strandparty mit einem Surfbrett, mit du hast einen Wetsuit an, die Haare sind komplett nass und gehst zu einem Typen hin und sagst ihm, ich bin jetzt Pastorin. Nö. Einfach nur, dass er komplett geflasht ist.
Nein.
Warum? Ja, ich habe einen Instagram-Account durchgeschaut, entschuldige.
Das Ding ist, ich muss das gar nicht sagen. Sobald ich irgendwie, sagen wir mal, in Saint-Girons ungefähr 20 Minuten da bin, jetzt ist der VW-Bus auch noch sehr schön, spricht sich das meistens relativ schnell rum. Jein, also wenn mir jetzt sagen würde, ich würde mir überhaupt nicht dessen bewusst sein, das wäre geschwindelt. Das wäre jetzt irgendwie, das könnte ich jetzt irgendwie erklären, das wäre auch naiv und Naivität erlaube ich mir nur selten und nur bei wirklich, wirklich schönen Männern. Und aber es ist jetzt auch nichts, was ich provoziere, aber ich kenne natürlich, ich weiß natürlich, wenn ich erzähle, was ich mache, bin ich natürlich sofort, das ist einfach nie eine neutrale Aussage.
Und die Story ist halt schon geil.
Und natürlich, spielen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich genieße die Freiheit, dass es so wenig Role Models gibt und zu sagen, wisst ihr was? Dann mache ich es jetzt auch so, wie ich will.
Es gibt schon einen erkennbaren Unterschied zwischen dem St. Mariner Gemeindepfarrer und dir.
Naja.
Also,
der trinkt vielleicht.
Mein Altgriechisch ist besser.
Ja, genau. Aber dafür gewinnt er beim Schnapsen.
Ja.
Genau, die ganze Zeit.
Ich habe übrigens mal vor vielen, vielen Jahren eine Messweinverkostung gemacht. Hast du das schon mal gemacht?
Nee.
Es gibt in Österreich, also Österreich ist ein sehr gutes Land für Messweine.
Österreich ist sehr
für Weine.
Gutes Land.
Also Österreich ist auch ein super Land für Wein.
Bitte? Österreich ist das Land für Wein.
Entschuldigung.
Ja, also wenn
das. Ich habe die Bescheidenheit der Österreicher kurz vergessen, sorry. Ja,
wenn man es mit einem 0,5-Glas mit Cola mischt, dann ist das.
Im Stifterl. Ein Stifterlwein.
Kalimocho, ja.
Nein, ich wollte eigentlich ganz was anderes fragen. Bist du eine gute Predigerin? Also ist das interessant?
Österreich ist, ich bin eine richtig gute Predigerin. Ja? Also da habe ich mir jetzt einfach mal dieses Österreichische gerade übernommen von dir. Also die Frage ist natürlich immer auch so ein bisschen, was man mag. Also da sind wir auch mal so bei der Frage. Aber ich würde mal behaupten, ich variiere auch. Also ich versuche meine Predigten in unterschiedlichen...
Wie lang dauern die ungefähr? Also so 10 Minuten?
12 oder? Bis 20 Minuten.
12 bis 20?
Aber 20 ist schon so, ich denke so 18, so das gute TEDx-Format.
So bist du da so richtig auf 180 mit deiner Blutader über den Hals?
Keine Wüten. Das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn Leute in so einen komischen Predigtjargon fallen und dann in so einen komischen Habitus mit Rumwinken und irgendwelche Floskeln hintereinander und dann Hauptsache noch so eine Kunstlederjacke an, damit das irgendwie alles ein bisschen hip wirkt. Das versuche ich zu vermeiden. Ich arbeite sehr, sehr solide mich durch die Texte mit den Ursprachen und all dem durch. Versuche das aber, dass die Leute es nicht merken, aber dass man einen Mehrwert auch inhaltlich rausnimmt und hoffentlich auch was Geistliches.
Also quasi komplette PR in Wahrheit. Also einfach
Gottes PR.
Botschaften platzieren, dass es einfach keiner checkt. Ich war mal bei einer Hochzeit und da war der Pfarrer mit seiner Predigt und den haben sie müssen noch 10 Minuten von der Kanzler überholen, weil der ist oben gestanden und hat dann aufgehört zum Schreien. Und wenn ihr nicht an das heilige Sakrament der Ehe glaubt. Ja. Und dann hat er so einen richtigen, so einen
also ich behaupte jetzt mal, ich habe auch eine Menge, gerade auch, weil du gerade auch Trauungen sagst, Hochzeiten gemacht, auch für Leute, die gar nichts damit zu tun haben. Ich habe letztes Jahr in Lissabon eine Hochzeit gemacht, wo das komplette Publikum aus New York stammte, also dann halt auch auf Englisch. Und die waren alle, also das war kein kirchlicher Kontext. Dann letztens eine Beachvolleyballer-Hochzeit. Ich habe lange Zeit für den Kölner Hochschulsport Partys organisiert in Spanien während des Studiums, die auch nichts damit zu tun haben. Und ich darf jetzt mal so von den Reaktionen auch danach dann doch mir mal ein bisschen auf die Schulter klopfen und glaube, dass ich da irgendwie da so ein bisschen ein Talent mitgekriegt habe. Und da bin ich sehr dankbar.
Klatschen die dann? Also ist das so?
Ja, das hat es auch schon gegeben, dass sie dann nachdenken. Also gerade
aber ist das
so
üblich
bei
der, also
bei der Trauung jetzt nicht?
Nein, bei Gottesdiensten.
Bei den
oder ist das dann auch so?
Kommt drauf an. Ich habe jetzt im letzten Gottesdienst habe ich ein Kinderlied mit eingeflochten. Da haben sie kurz geklatscht. Das war irgendwie.
Aber
das passiert. Das ist dann schon auch locker genug, um das zu machen.
Aber die Gottesdienste generell sind auch lockerer, oder?
Sie sind lockerer. Ja. Aber wir haben keine Liturgie. Das läuft immer ab. Okay. Wir haben einen Menschen, der so begrüßt und kurz einleitet. Dann haben wir immer einen Musikblock mit einer Band, also weil das einfach eine andere Stimmung vermittelt, wenn Leute, das wirkt nach außen immer so ein bisschen komisch, so, ne? Wenn man so gerade so Awakening Europe gesehen hat, denkt sich, oh, was für Freaks, so kann ich auch nachvollziehen an einigen Stellen. Die Idee von dieser Musik oder auch, dass die Leute da so ein bisschen mitgehen wie in einem Konzert, ist aber Musik öffnet natürlich Emotionen und Gefühle, ja. Und da
die
einfach,
Leute singen aber mit.
Genau, die singen mit, wir haben eine Leinwand, da wird das Englisch, Deutsch und Phrasendeutsch auch so ein bisschen. Und da,
gibt's da halt, gehen wir mal her, oder? Das kann man sich das als,
da
als
kann man
Gast...
Immer, man darf immer vorbeikommen und kann sich einfach hinten in den Ballsaal stellen und mal gucken.
Ich habe ein bisschen Angst, dass die ganze Geschichte irgendeinen Haken hat.
Ja.
Dass sie irgendeinen Haken hat, diese Geschichte. Das klingt einfach total lässig, die ganze Zeit.
Ja, wir sind eigentlich ziemlich
lässig. Nein, wir sind Österreicher, wir sind ziemlich skeptisch. Baust du eigentlich bei deinen Predigten zum Beispiel immer dein Buch ein, nachdem du PR-Profi bist?
Nee.
Warum
nicht? Es gab jetzt eine Lesung gegeben, natürlich gab es Geschichten daraus, aber ich stehe jetzt nicht an so einem übrigens, wie ich in meinem eigenen Buch, das ist immer so wie Professoren, die sich immer so irgendwie selber rezitieren, so sehen
wie
sie
wie ich meinen Buch nach. Schon richtig angemerkt habe.
Alles war ruhig. Ich war Morgensurfen, so fängt die Predigt an.
Aber das klingt jetzt schon alles ein bisschen so nach Hippie-Kirche und
ja, wir geben uns Mühe.
Schon, oder?
Ein bisschen, ja.
Ja. Hätte ich jetzt gehofft, dass das
ist ja jetzt nichts. Nein, ist ja nichts schlecht. Warum ist das immer was schlecht?
Nein, nein, nicht.
So wie du meine langen Häume verurteilst.
Es ist immer ganz witzig, dass ganz viele Leute, die katholisch sind, und ich habe kein Problem mit, oder ich habe sehr viele Kritikpunkte in der katholischen Kirche, aber ich weiß, da gibt es auch sehr viele sehr gute Kollegen und auch eine Menge gute Arbeit auf Basisarbeit. Aber das finde ich immer ganz spannend, dass Leute sich davon eigentlich distanzieren, aber es trotzdem für die einzig wahre Kirche halten. Und alles andere, was eigentlich cooler ist, kann schon nicht ganz richtig sein. Das ist immer auch eine spannende...
Ja, aber weil wir so sozialisiert sind, ab der Taufe, ab dem Zeitpunkt, wo du getauft wurdest, bist du mal zu 100% Hardcore-Katholik. Dann kommt die Erstkommunion, wo einfach 27 Verwandte mitgehen, also da sind einmal 600 Leute in der Kirche und dann kommt die Erstkommunion. Dann ganz, ganz wichtig...
Ich war auf einer katholischen Mädchenschule, ich bin im Bilde.
Aber in Deutschland, okay. Oder?
In Deutschland,
aber ja. Habt ihr das Gleiche? Dann ist die Firmung in Österreich.
Das geht da alles gleich. Also ich lief da, ferner liefen nebenher.
Wirklich, ja.
Ich war total neidisch damals und wirklich schwer traurig. Ich wollte halt so ein weißes Kommunionskleid haben. Ich wusste aber, es geht nicht. Ich wollte das nicht durchsetzen. Ich wusste damals schon inhaltlich, dass das nicht passt. Also da war ich zu sehr sozialisiert von dem, wo ich auch herkam. Aber ich habe gelitten wie Hulle, als alle meine Freundinnen dann Erstkommunion hatten, diese weißen Kleider. Und
du nicht da?
Ich nicht, nee.
Warum nicht da?
Keine Kindertaufe, keine Kommunion, gibt es dann halt nicht.
Ach so, deine Eltern waren auch schon in der Verfolgung?
Ja,
ach
das so, ist es. Ich war als Baptistin oder als nicht getauft auf einer katholischen Mädchenschule.
Ah, okay, das ist schlimm. Das.
In Deutschland mussten die einen Prozentsatz von Andersgläubigen annehmen.
Okay,
und ich war eine von den Alibi.
Quoten.
Ja, von den Quoten. Aber es war eine wirklich gute Schule, muss ich auch mal sagen. Also auch so vom. Die war sehr offen und sehr.
Jetzt wollte ich nämlich gerade fragen, ob du zweimal getauft wurdest. Aber nachdem,
ich habe mich mit 14 dann taufen lassen.
Ist das auch üblich oder ist in deiner Wahrnehmung die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand, der baptistische Eltern hat, dann selber auch
das ist halt immer, das ist auch so eine Frage, die mir auch gestellt wird, so gerade auch in dem pastoralen Kontext. Ich würde mal so ein Jein dahinter schieben. Wir haben ja eben schon über die Pastorenkinder gesprochen. Es gibt dann immer die so voll die Schiene auch fahren, also oder häufig. Dann gibt es die so gar keinen Bock mehr darauf haben und sagen, bleib mir mit dem ganzen Kram komplett vom Leib. Und es gibt schon eine, würde ich sagen, relativ, ich kann jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber schon eine Schnittmenge, die durch die Sozialisation in der Richtung irgendwie auch bleiben. Das kommt meistens noch ein bisschen darauf an, wie konservativ oder progressiv das war, ob sich Leute sehr befreien mussten auch daraus, ob die Lebenswege auch so ein bisschen gelaufen sind, wie man das so erwartet oder nicht. Das bleibt meistens auch offen, aber der Wunsch oder der Gedanke aus der ganzen Bewegung heraus ist aber eigentlich, dass das nicht Sinn der Sache ist, dass man sich selber reproduziert, sondern aber natürlich bleibt das nicht aus.
Ja, also ich glaube, dass die zum Beispiel, wenn du jetzt nicht getauft wurdest und das dir dann quasi selber aussuchen kannst, irgendwann einmal, ich glaube, das sind die meisten konfessionslos. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand freiwillig zum Katholiken machen wird.
Wenn du die positiven Seiten der Verbindlichkeit oder auch da geht es ja nicht nur um eine Vereinszugehörigkeit, aber wenn du schon irgendwie spürst, dass da auch ein Gottesverhältnis ist, also wenn du das daraus mitnimmst in einer positiven Form, es geht ja nicht darum, irgendwie Vereinsmitglied in einem religiösen Laden zu sein, sondern es geht ja schon darum, spüre ich was, ist da Glauben? Das ist ja die Frage, die dich dazu bringen soll und nicht, ob du irgendwie deinen Eltern gefallen willst oder sonst jemandem. Ja? Das ist nur manchmal nicht ganz leicht, aber das ist die Hoffnung dahinter. Das ist auch die Hoffnung, wie ich arbeite. Ich halte nichts davon, durch die Gegend zu laufen und irgendwie wahllos zu missionieren oder irgendwas, null. Aber in der Vorstellung, dass es einen Gott geben könnte, der irgendwie auch was mit meinem Leben zu tun hat, in dieser Freiheit, in dieser Revolution, in all dem, was ich gerne mache, was mir gleichzeitig Sicherheit und Freiheit und Flügel und Anker und alles zugleich ist, wenn das irgendwie in einem Leben stattfindet, das ist der Punkt und nicht der, ob meine Eltern, meine Großeltern, irgendein Lehrer oder sonst was das von mir erwartet.
Meistens gibt es dann irgendwann im Leben den Punkt, wo irgendwas Schreckliches passiert.
Oder was Schönes.
Ja, es gibt viel mehr Sachen, die eigentlich schön sind, aber es kommt irgendwann der Punkt, da passiert was ganz Schlimmes und dann denkt man sich, wie kann es eigentlich an Gott geben, wenn du das zulässt? Und das ist immer so quasi die Standardfrage, wenn jemanden...
Theodizee heißt die.
Die Theodizee?
Theodizee-Frage, die hat einen Namen.
Theodizee, okay.
Wie kann ein allmächtiger Gott etwas Schlechtes oder zulassen auf der Welt?
Ja, weil jetzt ist eben quasi immer so die Kritik an der katholischen Kirche zum Beispiel, dass halt alles schlecht ist und bla bla bla. Und wenn es jetzt auf der ganzen Welt so viele Kriege gibt und der Amazonas brennt und keine Ahnung was aus, wie kann das ein Gott überhaupt zulassen? Dann gibt es eigentlich keine Antwort, oder? Darauf. Also jetzt,
es gibt auf jeden Fall keine billige Antwort darauf.
Keine befriedigende wahrscheinlich.
Keine billige. Da müsste man nochmal genau hinschauen, wo sind die Sachen, die im Raum der menschlichen Freiheit entstehen. Also da wird jetzt Kriege und das Anzünden des Amazonas mal irgendwie mit dazu rechnen, weil sonst, also wenn es nicht die Wahl zwischen Böse und Gut gäbe, gibt es auch keine Freiheit, dann gäbe es auch keine Liebe. Also das ist aber auch jetzt muss man auch immer ganz genau hinschauen. Ich finde das viel schwieriger bei den Fragen, wo man keinen menschlichen Background hintersieht, wo man jetzt nicht sagen kann, irgendwie, dass es machtbesessene Leute Kriege anfangen, unter welchen Aspekten auch immer, ist das eine. Aber warum wird jetzt ein Kind krank oder so? Und da gibt es keine Antwort drauf. Da kannst du nicht sagen, das will Gott.
Das ist die katholische Antwort, was ich hin und wieder her in so einer Situation ist, das ist quasi diese Prüfung, die uns auferlegt wird. So. Aber in dem Moment,
das sind alles nur Erkenntnisse, die man immer nur für sich selber, also wenn jemand für sich selber sagt, ich empfinde das als Prüfung oder ich bin versucht, die Perspektive zu wechseln. Ja, aber sobald jemand anderes für dich, vor allem der nicht in der Beziehung zu dir steht, dir da eine Richtung weisen will, wird das sehr, sehr schwer. Also das finde ich ganz, ganz schwierig.
Aber ich glaube, dass der Anknüpfungspunkt an so eine Gemeinde sicher nicht nur schlechte, aber sicher häufiger wahrscheinlich positive Sachen sind, dass man sich wohlfühlt, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich vielleicht auch hinreißen quasi zu so einer Gemeinde. Also wie jetzt schlechte, also ich glaube nicht, dass es schlecht geht.
Oder auch Dinge zu teilen, ja, also auch zu sagen, okay, wenn man sich die Welt anschaut, Dinge passieren, ja, auch das Christentum beruht ja auch auf einer Person, Jesus von Nazareth, die ja am Ende gekreuzigt worden ist, also da kann man jetzt nicht sagen, so, hey, bei dem lief nur alles gut. Also das ist ja dann halt, das ist ja das, wo wir irgendwie sagen, da ist dieses Mitleiden Gottes ja impliziert. Wo wir sagen,
es gab Hochs und Tiefs.
Ne? Ja, es gab Hochs und Tiefs. Ja.
Zum Schluss war es dann eigentlich ein Hoch.
Ja. Und zum Schluss war es ein Hoch, ja. Aber diese Spannung zwischen Karfreitag und Ostern, zwischen Tod und Auferstehung, ist halt die, wo wir auch stehen. Das ist jetzt, soll jetzt kein ganz billiges Abschlusswort sein, aber es ist so diese... diese einzige Antwort für mich, die sich, und Wahrheit kann auch nur ein Dialog sein, ja, das muss immer was sein, was trotzdem in einem Prozess weiterläuft, kann aber auch nur sein, ich verstehe es nicht, ich werde auf diese Frage, warum es Leid gibt, auch keine billige Drei-Punkte-Antwort finden, ja, und vor allem kann ich es auch nicht an den Teufel outsourcen, so, ne, alles, was dann schiefläuft, war dann irgendwie das Böse, weil ich mir denke so, wow, nee, da haben schon auch eine Menge Leute irgendwie ihren eigenen Beitrag zugeleistet. Aber ein Gott, der so Anti-Gott ist, indem er das irgendwie, diese ganze läuft nicht so gut Kreuzigungsgeschichte, ich sage das jetzt so lapidar, was natürlich hat ja eine Bedeutung. Das ist in diesem Paradoxon das Einzige, was es für mich sogar glaubwürdig macht. Also an einen strahlenden always funny Sieger, an einen Zeus, an einen Herkules oder an all die Gottesbilder, die wir implizieren, das wäre mir zu billig. Ich kann an der Zerbrochenheit, die am Ende zu was Besserem wird, da kann ich irgendwie ein Licht drin finden.
Puh, heavy Schlusswort, bist du deppert.
Roadtrip mit Gott, kauf dieses Buch.
Ja, und jemand, der Wasser zu Wein verwandeln kann, come on.
Das ist cool. Extrem geil.
600
Liter.
Ja. Wie viel?
Bist du in?
600 Liter.
Wann das?
Laut des Evangeliumsberichtes Johannes, und das wird genau beschrieben, dass es so und so viele Metren sind, und das sind dann 600 Liter, nachdem alle schon betrunken waren. Das steht, also das steht so im altgriechischen Text. Steht dann, da schreibe ich im Buch ein bisschen was zu.
Ja, ja, im Roadtrip mit Gott. Ja. Wo kriegt man das Buch eigentlich?
Überall. Stephans Sohn Buchhandlung, Herder, Internet. Herder in der Wollzahne, Herder,
Internet. Bist du in 20 Jahren noch Pastorin?
Das weiß ich nicht.
Also keine gibt es noch irgendwas? Also nein, oder? Also kannst nicht irgendwie...
Was ist das für eine schlechte Frage?
Bist du
in 20 Jahren? Ich bin jetzt schon, ich bin in der Bundesleitung der Baptisten Österreichs, also ich bin in einem relativ hohen Gremium, aber das kann man nicht als Bischöfin vergleichen. Ja. Ich habe da jetzt auch keine
Analogie.
Ambition oder also keine Analogien. Für mich wäre jetzt aber nicht die Frage, bin ich jetzt Pastorin im Sinne zu, könnte ich ein höheres Amt anstreben? Für mich wäre die Frage...
So habe ich es auch nicht gemeint, sondern...
Ich merke schon, dass ich liebe diesen Job über alles, und ich bin seit 4 Tagen, gibt es Tage, da denke ich, oh wow, das war ein schlechter Tag und der war immer noch echt gut. Ich habe kann ein Leben führen, was einfach von der Freiheit und von der Gestaltung und Kreativität abhängt. Das können sich, glaube ich, viele Leute gar nicht vorstellen, die in kreative Jobs gegangen sind vielleicht und jetzt an ganz viel gebunden sind. Aber ich habe aufgehört, Pläne zu machen. Also kann auch sein, dass ich irgendwann mal sage, nee, ich schaffe es nicht oder ich will es nicht oder ich muss was anderes machen. Aber noch sehe ich es nicht. Aber ich bin vorsichtig geworden mit großen Zukunftsaussagen, sondern schauen, was kommt, dem fröhlich entgegengehen und dann mal sehen.
Gibt es ein Abendgebet, Rose? Was ist dein Abendgebet?
Müde bin ich, gehe zur Ruhe, schließe meine Äuglein zu.
Und dann du müsstest halt jetzt wissen, wie es weitergeht.
Geht's noch weiter?
Na sicher geht's weiter.
Ich würde sagen,
Vater,
lieber
lass
Gott.
Die Augen dein über meinem Bett sein. So, Mira, was ist dein Abendgebet?
Du betest nämlich mehrmals täglich.
Mehrmals eher. Ich halt ja auch Gebet eher für eine Haltung. Irgendwie, das ist wie so eine Art Zwiegespräch. Und ich würde sagen, Gott sei Dank, es gibt noch mehr Weißwein.
Schönes Schlusswort.
Amen.
Kauft, Amen. noch einmal.
Kauft dieses Buch.
Kauft dieses Buch, ja. Roadtrip mit Gott, nicht auf Amazon, weil Amazon ist schlecht.
Kauft es im Falter Verlag.
Im Falter Verlag zum Beispiel kauft, dass der Flotschi noch was davon hat.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet unseren Podcast auf überall eigentlich. Ja. Beschimpft uns in unserem Gästebuch.
Es ist jetzt auch unsere Seite wieder online.
Ja, genau, weil ich habe die 60 Euro selber gebührt. Ja, 60 Euro selber gebührt gezahlt. Vielen Dank, World for You.
Für nix.
Einfach nur. Ich werde bald den Provider wechseln.
Ja.
Und bis zum
danke
nächsten Mal.
Danke für dieses tolle Gespräch.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke, dass ich dabei
Mal.
Sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Und herzliche Einladung auf ein Augustiner im Donauhof jederzeit.
Alles Liebe.
Alles Liebe.